Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. und der Podcast Talking Basketball. Und heute wird es eine meisterliche Sendung, nicht wahr, Stefan Koch?
Es wird eine meisterliche Sendung mit einem jungen Gast, der schon dreimal deutscher Meister war und das nur im Männerbereich. Wir reden jetzt nicht über seine Titel im Jugendbereich. Eines der ganz großen Talente im deutschen Basketball, einer der Aufsteiger der letzten Jahre, ein Spieler, den ich extrem gerne mag.
Und das meinst du ja ehrlich. Das sagst du ja eigentlich jedem, aber diesmal meinst du es wirklich ehrlich, ne?
Nein, dir habe ich das noch nie gesagt.
Ich bin ja kein Spieler.
Doch, vielleicht am Roulette-Tisch oder so.
Ich freue mich ja am meisten darauf, wenn er nachher Berlin hat. Ich hoffe, das kann er, weil das mag ich nämlich sehr, sehr gerne eigentlich mit Berlinern, weißt du? Dette ist dufte, wa? Oder wie heißt das da? Da gibt es doch keine Berliner, da gibt es Pfannkuchen, da gibt es doch keine Brötchen, da gibt es Schrippen, da gibt es doch keine Frikadellen, da gibt es Buletten. Deswegen bin ich immer gespannt, was das sonst noch so alles gibt.
Dass du immer wieder am Anfang aufs Essen kommst. Es ist wirklich wahnsinnig. Sag mal, hast du irgendeinen anderen Gedanken?
Nein. Gut. Aber wir fragen nochmal unseren Berliner Jungen. Hast du einen zweiten Vornamen?
Nein.
Ja, wir haben auch hier und da mal Gäste, die keinen zweiten Vornamen haben.
Ja? Das so, macht, Oliver. Ist ja nicht schlimm.
Nein.
Und wen haben wir denn mit Vor- und Zunamen? Wen haben wir denn heute als Gast im Podcast Talking Basketball?
Hier ist Malte Delo.
Der Malte. Und erstmal, wir sind ja noch nicht zu spät, um Gottes Willen, das kann man ja immer machen. Gratulation zum Double-Gewinn in der letzten Saison.
Und vielen Dank. Und zum Three-Peat, was die Meisterschaften betrifft. Auch das.
Dankeschön.
Was mich interessiert, Marco Baldi hat gesagt, auf der Zugfahrt von München nach Berlin wird mal richtig gefeiert. Jetzt hast du minutenlang Zeit, über diese Party, die ihr im Zug gemacht habt, mal zu reden. Was ging da ab? Hat der Schaffner mitgefeiert? Habt ihr den Zug angehalten? Alle 5 Kilometer die Notbremse gezogen? Was war da los? Im Samba-Zug?
Nee, ganz so extrem war es nicht. Alba hatte da quasi einen Zugabteil für uns, also alle Plätze reserviert. Das heißt, wir waren da alleine, was natürlich wichtig war, dass wir da jetzt nicht andere Leute noch irgendwie verstören oder so. Am Anfang gab es erstmal ein bisschen Unsicherheit, weil wir noch den Zug wechseln mussten, weil die Deutsche Bahn wieder irgendwie die Wagenreihenfolge verwechselt hatte und sind wir auch viel zu spät dann losgefahren, aber wir haben uns eigentlich nicht so richtig da die Laune runterziehen lassen. Wir haben da eigentlich dann, egal wo wir waren, immer ganz gut Musik gemacht und gefeiert natürlich. Und ja, dann haben wir natürlich die Zugfahrt über viel gemacht, viel getanzt auch, viele Lieder gesungen und auch ein bisschen was getrunken.
Was du hast man gesagt, denn da so? Ihr wolltet die anderen Gäste nicht verstören. Wer von Mannschaftskameraden hat denn dich am meisten verstört auf dieser Fahrt?
Aber wahrscheinlich Luis. Luis ist da immer ein guter Kandidat für. Luis macht immer viel Rambazamba und labert viel Scheiße.
Klare Worte. Was singt man denn dann so im Samba-Zug, wenn man Meister geworden ist? Was sind da die Top-3-Lieder?
Na, wir haben natürlich unsere Fanlieder, also in der Mitte in einem Basketball, dann 11-mal Pokalsieger, 11-mal Deutscher Meister, solche Sachen. War jetzt nicht irgendwelche Lieder, sondern halt diese Fansachen, Fangesänge, weil ja auch viele aus dem Office dabei waren. Ein paar Fans haben sich auch irgendwie zwischendurch dazugesellt.
Okay. Ja. Und ich vermute mal, als ihr am Berliner Hauptbahnhof angekommen seid, seid ihr nicht auseinandergegangen, eine links, eine rechts, eine geradeaus, sondern ihr habt weitergefeiert, oder?
Wir sind dann zur Schützenstraße gefahren, also Trainingszentrum, und da haben dann noch andere Fans auch gewartet auf uns, haben uns quasi in Empfang genommen und dort, mit denen haben wir noch mal ein bisschen kurz gefeiert. Dann hat es aber leider angefangen zu regnen, das heißt, da mussten wir dann auch irgendwie wegkommen. Und da war der Abend dann eigentlich auch schon vorbei, glaube ich. Also für mich auf jeden Fall, ich glaube für die allermeisten, weil wir dann auch echt ganz schön geschlaucht waren von dem Spiel, von der Zugfahrt, und wir ja wussten, dass es Montag die offizielle den Teamabschied gibt. Und da haben wir uns dann quasi darauf nochmal vorbereitet.
Also ein Warm-up. Du hast den offiziellen Team oder diese Teamverabschiedung oder den Teamabend angesprochen. Waren denn alle wieder rechtzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen dafür?
Ja, es waren alle rechtzeitig da. Wir hatten vorher noch noch einen quasi den Team und das Team Abschlussgespräch mit Israel, wo er noch was über die Saison gesagt hat quasi. Und da waren ein paar Spieler zu spät, aber wir haben dann am Ende alle zusammenbekommen und dann auch für die Feier danach.
Was trinkt man da so? Berliner mit Schuss oder was trinkt man da, wenn man da mit deutscher Meister geworden ist?
Es war
Berliner Weiße mit Schuss. Bier. Kennst du das?
Nee, das hatten.
Stefan, kennst du das Berliner Weiße mit Schuss? Ich glaube, das
gibt's. Ja, ist auch. Ekelhaft.
Mit Waldmeister und.
Ist es ekelhaft, Olli, hör auf. Ja,
ich war. Aber vielleicht feiern die Berliner so, ich weiß ja nicht. Ja,
nee, wir hatten nur ganz klassisch Bier hatten wir nur. Vor allem auf der Zugfahrt.
Ah, Berliner Kindl gibt es auch noch, auch so eine Biermarke, da hast du eingebaute Kopfschmerzen, das ist echt gut. du bist zum dritten Mal deutscher Meister. Ist das dann für dich dann irgendwie, ach ja, ein bisschen feiern, jetzt trinke ich mal ein Glas und ist gut? Oder gibt es eine Wertigkeit dieser drei deutschen Meisterschaften, dein erstes als Profi oder ist das alles das Gleiche?
Nein, das ist natürlich nicht das Gleiche alles. Natürlich war der erste Titel war ja auch in der Bubble, das heißt, das war nochmal was ganz anderes. Mhm. Obwohl ich es natürlich vorher auch nicht anders kannte, aber trotzdem war was Besonderes auch auf eine Art. Aber dann jetzt quasi letzte Saison, der erste Titel in der normalen Saison, in Anführungszeichen, war ja auch nicht normal, aber war nochmal was anderes natürlich, weil es auch normale Playoffs waren dann und ja. Und jetzt dieser Titel war natürlich auch nochmal besonders, weil ich eine größere Rolle gespielt habe. Ich habe zwar in den letzten Saisons auch schon gespielt und auch im Finale gespielt, aber diese Saison war natürlich nochmal was anderes von meiner Rolle im Team.
Da kommen wir zu deiner Entwicklung. Wir wollen sie mal so ein bisschen von Anfang an aufrollen. Du bist, glaube ich, mit 11 ins Jugendprogramm von Alba gekommen. Wie ist das in Berlin, wenn man 11 Jahre ist und bei Alba im Jugendprogramm ist, ist man dann auf dem Schulhof eine Mordskartoffel und alle sagen, guck mal da hinten, ey, der Malte Delo, ey, der ist bei den Albatrossen.
Nein, so ist es nicht. Das war eigentlich eher ein Zufall, dass ich da zu Alba gekommen bin. Ich habe Fußball gespielt die ganze Zeit und habe dann auf dem Schulhof angefangen, ein bisschen Basketball zu spielen mit Freunden einfach. Und die haben sich dann für dieses Probetraining angemeldet, was es da gibt in der U12 bei Alba. Und dann bin ich da eigentlich einfach nur mit, so, weil ich halt auch Lust darauf hatte und eigentlich Spaß hatte und habe dann da quasi mittrainiert, wurde dann auch bei Alba angenommen mit einem anderen Freund zusammen und es hat sich dann aber recht schnell für mich herauskristallisiert, dass ich dann nur noch Basketball mache. Ich glaube, ich habe dann ein Training noch gemacht beim Fußball und habe dann gesagt, das war's jetzt hier. Und ja, auf dem Schulhof war das damals eigentlich jetzt, war das jetzt auch kein Gesprächsthema. Für mich war es natürlich schön, bei so einem großen Verein zu spielen, auch natürlich die Möglichkeiten, die man da hat, sind andere. Aber es war jetzt noch nichts Besonderes oder so.
Aber erstmal zum Fußball. Wo hast du gekickt? Wo warst du im Fußball unterwegs? Was war dein Verein?
Beim VfB Einheit zu Pankow.
Wer kennt ihn nicht? Ist ja nach
Hertha. Ja, genau.
Warst du da der Torjäger, das Kopfballungeheuer? Warst du da schon groß in der Jugend?
Ja, da war ich schon groß. Und ich war aber Innenverteidiger dann irgendwann, weil ich habe am Anfang mal Mittelfeld gespielt und dann wollte aber niemand in die Verteidigung und dann habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich das jetzt hier.
Ja, mit großer Innenverteidiger ist ja nicht das Verkehrteste beim Fußball, glaube ich. Nee, aus welchem Kiez kommst du überhaupt, wenn wir schon in Berlin sind?
Ich bin in Wilhelmsruh aufgewachsen, das ist in Pankow, aber so ein bisschen weiter draußen gelegen, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht in der Nähe von Prenzlauer Berg oder so hier, sondern ein bisschen mehr nördlich.
Und dafür lernt man nicht das Berlinern, weil du hast ja gar keinen Akzent.
Ja, also das wurde ja vorhin schon angesprochen mit dem Berlinern, das kann ich nicht, auf jeden Fall nicht aktiv. Vielleicht ist irgendwann mal zwischendurch was, aber
nee. Du hast aber auf die Frage vorher von Olli mit Jut geantwortet. Du hast Jut gesagt. Das ist mir sofort aufgefallen. Ja,
genau, also wie gesagt, vielleicht rutscht mir was raus, aber es ist nicht, nicht aktiv ausgewählt.
Also mehr als Jut geht nicht. Also du hast danach noch ein Fußballtraining gemacht. Das heißt, Basketball war lieber auf den ersten Blick, auf den ersten Touch. Und wenn ja, warum?
Na, auf den ersten Blick jetzt nicht. Meine Schwester hat vorher Basketball gespielt schon, die ist 12 Jahre älter als ich. Das heißt, da war ich auch viel bei Spielen und so zugucken, als ich noch ganz klein war und dann auch später. Das heißt, ich hatte schon so eine Verbindung mit Basketball, ich wusste, worum es da geht. Also ich habe schon, war aber dann eigentlich, Fußball war dann schon so das, was ich machen wollte. Und dann, ich glaube, halt dieses im Verein, also dieses, ja, dass man da organisiert quasi spielen konnte, das hat man, glaube ich, einen Ausschlag gegeben. Und auch dieses, dass ich mit meinen Freunden da auf dem Freiplatz ein bisschen gespielt habe, das habe ich ja vorher einfach nicht. Und ja, auch im jungen Alter ist, glaube ich, Fußball ein bisschen einfacher für Kinder zu lernen als Basketball, weil es, ja, es ist, man hat leichte Erfolgserlebnisse, würde ich sagen.
Absolut. Als kleines Kind auf diesen 3,5 Meter hohen Korb, da sind wir schon beim Thema. Höhe des Korbes. Alba war ja eines der ersten Programme in Deutschland, das dann für die Kinder auch die Körbe niedriger gehängt hat. Nimm uns doch mal mit, wie lief in so einem oder läuft in so einem Vorzeigeprogramm wie Alba Berlin Talententwicklung am Beispiel Malte Delo? Wie wurden deine Trainingsumfänge von Jahr zu Jahr oder von Mannschaft zu Mannschaft gesteigert? Wie muss man uns das vorstellen?
Man muss schon sagen, dass Alba da einfach viele Möglichkeiten hat, auch an Trainingshallen, an Trainingszeiten zu kommen, die jetzt andere Vereine vielleicht nicht haben. Zum Beispiel hatte ich auch, ich glaube, ab der U12, also eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu spielen, Frühtraining, also die Möglichkeit, Frühtraining zu machen. Und ich war ja nicht auf einer Basketballschule oder so, sondern in einer ganz, ganz normalen Schule. Das heißt, ich hatte jeden Tag um 8 Schule. Und mein Trainer ist dann, also Marius Huth, ist dann morgens immer um 7 Uhr bei mir zur Schule, also nicht immer, aber zweimal die Woche, glaube ich, zur Schule gekommen und hat da mit mir und noch meinem Mitschüler und noch einem anderen Spieler trainiert. Das heißt, da ging es schon los mit so, ja, wo man schon einfach mehr Zeit hatte, an den Sachen zu arbeiten, auch wenn es damals jetzt für mich zumindest nicht das Ziel war, irgendwie das leistungsorientiert zu machen, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht und dann gab es halt diese Möglichkeit und dann hatte ich da Lust drauf.
Gabst du nicht mal so Tage, wo du da eben keine Lust mehr drauf hattest? Du sagst, jetzt lass mich in Ruhe, jetzt gehe ich mit Freunden irgendwie dann doch wieder kicken oder auf dem Freiplatz oder lass mich in Ruhe?
Doch, auf jeden Fall. Ich hatte auch in der U14, es ging dann weiter in der U14, wo dann noch ein bisschen mehr Training dazu kam, da hatte ich die Möglichkeit, 4-mal die Woche zu trainieren. Und darauf hatte ich dann auch, ehrlich gesagt, keine Lust damals und bin dann nur 3-mal gegangen, weil das letzte Mal war quasi freiwillig. Und da habe ich dann gesagt, gut, dann lasse ich das weg und mache lieber was mit Freunden und so. Und das war dann auch okay, weil in der U14 das auch noch dann, bei Alba ging es vor allem, also in der U12, in der U14 ging es vor allem auch viel darum, den Spaß zu vermitteln am Sport und am gemeinsamen Bewegen. Und da haben auch dann eigentlich immer alle Spieler gleich viel ungefähr gespielt. Alle haben ihre Chancen bekommen und es wurde darauf geachtet, dass niemand zurückgelassen wird. Und das war dann auch wichtig für mich, dass ich quasi nicht irgendwie Druck verspürt habe, sondern ja, einfach, genau, wie gesagt, Spaß hatte dabei. Und da haben dann auch meine Eltern mit mir drüber gesprochen, weil sie auch gemerkt haben, dass ich dann halt nicht immer hingegangen bin und meinten, dass es auch okay ist. Und weil die auch aus dem Leistungssport quasi kommen, weil die haben Volleyball gespielt, früher beide in Berlin. Und es war einfach so ein Umfeld, wo jetzt von niemandem irgendwie Druck ausgeübt wurde und wo auch niemand irgendwie davon geredet hat, dass es mal irgendwie leistungsorientiert wird, sondern es ging um diesen Spaß.
Hat dir denn Alba auch abseits des Sports Hilfe angeboten, also so im logistischen Bereich, was zum Training kommen, abgeholt werden betrifft? Oder ist das in Berlin mit dem öffentlichen Verkehrsnetz so easy, dass alles funktioniert? Weil, ich meine, es ist eine große Stadt und die Wege können ja auch durchaus weit sein.
Ich glaube, Alba hat da schon darauf geachtet, dass die Spieler vor allem am Anfang, also in diesem jungen Alter, aus der Nähe kommen von den Trainingszentren, also jetzt Pankow und Mitte, glaube ich. Und das dann nicht, und dann hatten sie auch so Partnervereine, dass quasi am Anfang dann noch sozusagen sie nicht von überall aus Berlin die ganzen Talente ranholen, sondern darauf schon achten, dass die Spieler dann nicht jeden Tag eine Stunde zum Training fahren müssen. Also da gab es jetzt nichts mit zum Training bringen oder so, sondern ich brauchte jetzt auch nicht so lang zum Training. Und ich glaube, es war bei allen anderen auch so. Und dann in der U16, so da wurde es dann eher so, also JBL, dass die Spieler von auch weiter weg kamen.
War das dann auch der Zeitpunkt, wo du für dich, du hast ja gesagt, am Anfang war Thema, das als Leistungssport zu betreiben, gar nicht so präsent, war dann die JBL dann so auch der Zeitpunkt, wo du gesagt hast und gesehen hast, hey, hier kann was gehen und das will ich?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war in meiner ersten MBBL-Saison.
Okay.
In meiner zweiten JBL-Saison, also ich habe erst in meiner ersten U16-Saison habe ich nicht JBL gespielt, sondern nur U16 in Anführungszeichen in Berlin, weil ich da auch einfach noch nicht gut genug war und habe dann die zweite Saison JBL gespielt unter Vladi, also Vladimir Burjevic. Und das war schon was anderes. Also da war das erste Mal dann halt auch so, ging es dann um Leistung und ging um Disziplin und um die Sachen richtig machen. Und ja, Vladi hat dann einfach sozusagen aufgezeigt, was man machen muss, was man für eine Einstellung haben muss, um irgendeinen Sport eigentlich leistungsorientiert zu betreiben. Also wir sind viel gerannt, viel einfach nur, es ging darum, dass man Sachen macht, die einem gesagt werden und ja, dass man funktioniert als Team. Und da war es aber trotzdem für mich, da hatte ich trotzdem auch Spaß dran. Also es war jetzt nicht, dass ich dann dachte, oh, okay, jetzt muss ich das hier machen, dass ich Leistungssportler werde, sondern ich habe dann gesagt, gut, es macht mir trotzdem Spaß und ich mach das jetzt. Und dann in der ersten NBA-Saison, da habe ich dann auch, wurde ich dann zu Pro B quasi hochgerutscht und habe da meine ersten Spiele gespielt und da habe ich dann langsam gemerkt, hey, hier geht was und ja, habe das dann mitgenommen.
Hast du dich denn abseits des Basketballs dann auch dich sehr auf Basketball fokussiert, auf einmal BBL-Spiele geguckt, auf einmal NBA-Spiele geguckt, hast du auf einmal Vorbilder kreiert oder Spaß in der Halle, Trainingsspiele und das war's?
Nee, auf jeden Fall. Das hatte ich auch schon vorher. Ich war großer Fan auch schon vorher von Basketball und habe ja, NBA-Highlights vor allem geguckt und NBA-Spiele auch. BBL auch in der Halle gewesen, natürlich oft bei Spielen von Alba und da hat das natürlich auch verfolgt.
Hattest du schon Vorbilder, Poster im Zimmer hängen von Basketballern?
Ja, von Dirk hatte ich auf jeden Fall ein Poster, ich glaube von Derrick Rose. Ja, solche Leute, glaube ich. Aber jetzt nicht Ricky Rubio.
Genau. Nicht von Stefan Koch? Komisch.
Oh,
habe ich eins im Kartoffelkeller hängen. Naja, muss ja mal sein, Stefan.
Jetzt gehen wir mal weiter. Also JBBL, NBBL, das war ja alles sehr erfolgreich. Und jetzt bist du in der Berliner Profimannschaft eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ist dieses freie Spiel, was Aito initiiert hat und jetzt Israel fortsetzt, ist das ein Segen für junge Spieler, weil er eben lernt, wirklich Basketball zu spielen, Situationen zu lesen, und eben nicht in irgendwelche Schemata und Schablonen gepresst wird? Glaubst du, dass diese Art Basketball gerade jungen Spielern extrem förderlich ist oder für junge Spieler extrem förderlich ist?
Auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich vorher auch noch nicht so in der Jugend von Alba nicht so viel gesehen habe und was dann auch ein bisschen so was Neues war, aber wo man dann auch sehr schnell reinkommt, weil man die Grundlagen ja quasi schon auch im Jugendbereich hat. Und mehr ist es dann auch eigentlich im Profibereich nicht. Es sind auch Grundlagen, nur die Grundlagen muss man halt noch genauer machen, noch besser, noch schneller. Und dieses auf Sachen reagieren, das hilft einem extrem, wenn man das kann. Und auch wenn man dann irgendwie natürlich, wir haben ja auch Systeme natürlich, aber wenn man dann in den Systemen auf Sachen reagieren kann und das richtig lesen kann, das hilft einem extrem. Und gerade als junger Spieler ist es sehr wichtig, glaube ich, das Spiel zu verstehen und zu lesen und nicht einfach nur seinen Job zu machen.
Du hast ja selbst jetzt gesagt, dass du in dieser Saison von den Spielanteilen her und von der Bedeutung für die Mannschaft bislang den Höhepunkt für dich hattest. Das spricht ja auch, und das ist ja nachvollziehbar, für eine Entwicklung, die du gemacht hast. Das ist natürlich nicht nur deinem jungen Alter geschuldet. Was denkst du denn, war ausschlaggebend dafür, dass du dich immer weiter verbessert hast und auch noch weiter verbesserst?
Das sind mehrere Dinge natürlich. Zum einen natürlich das Konzept, was Iman natürlich vor allem hier reingebracht hat, was Aito gemacht hat, was Israel weitergeführt hat. Und natürlich auch alle anderen im Verein, die dieses Konzept angenommen haben. Und auch leben, also die ganzen Jugendtrainer, die ganzen Individualtrainer, die wir haben und die Möglichkeit, die wir einfach haben, uns weiterzuentwickeln, auch in der Pro B bei Bernau, die auch dieses junge Spieler entwickeln, die sich jetzt auf die Fahne geschrieben haben und damit uns zusammenarbeiten, was extrem wichtig für mich war und auch für andere Spieler wie jetzt Jonas oder Franz. Und genau, und auf der anderen Seite natürlich auch hängt es immer damit zusammen, wie die Spieler das annehmen. Und ich glaube, man sieht, dass die Spieler, also jetzt die jungen deutschen Spieler vor allem, sehen, dass es funktioniert und sehen, dass es dass uns das was bringt, wenn wir hier bei Alba quasi bleiben und auch dieses Doppellizenz-Spieler-Ding machen. Und ja, das ist einfach gerade ein Konzept und eine Philosophie, die sehr gut funktioniert und uns und dem Verein und den Spielern weiterhilft.
Hängt ihr denn als Deutsche immer in der Kabine immer alleine für euch ab und dann sind die Ausländer, oder ist es ein Miteinander? Ist so einer wie Luke Sigma irgendwie auch ein Pate von einem von euch? Oder wie kann man sich das vorstellen? Die seid ja ganz gut
da. Ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, sagt der Pate.
Genau. Den Pate meine ich jetzt nicht, aber sind da ältere, erfahrene dabei? Es ist ein großer deutscher Kreis, erfolgreicher Kreis. Wie kann man sich das Kabinenleben bei euch vorstellen?
Na, also du hast gerade Luke angesprochen und ich glaube, mit Luke muss man da auch anfangen, weil Luke da den ersten Schritt mal macht. Also Luke, dadurch, dass er auch schon so lange hier ist, der hat das Ganze so ein bisschen, glaube ich, im Griff und gibt so ein bisschen da die Richtung vor, weil er genau das will, dass alle zusammen was machen und dass nicht jetzt sich irgendwie so kleine Kreise bilden, und sondern dass halt alle immer irgendwie involviert sind. Und ja, das zeichnet uns auch aus, dass jetzt nicht irgendwie die Deutschen nur miteinander rumhängen, sondern halt auch alle miteinander immer was zu lachen haben, immer Spaß haben. Und ich glaube, das sieht man auch vor allem, das sieht man jetzt als Fan nicht, aber wenn wir auf Auswärtsfahrten sind und uns an den Tisch setzen zum Essen, wir sitzen immer eigentlich anders, also in einer anderen Konstellation. Und werden da nie müde, irgendwie untereinander zu reden und Spaß zu haben.
Ich muss jetzt mal dazwischen kretschen, weil du hast gerade Essen gesagt und das ist Ollis Lieblingsthema. Und bevor er wieder darauf rumreitet, Luke hast du angesprochen als große personelle Konstante. Jetzt hat es vor dieser Saison den Wechsel gegeben. Israel Gonzalez ist Nachfolger von Naito geworden. Wo siehst du Gemeinsamkeiten, wo siehst du Unterschiede bei den beiden?
Ja, also in der Philosophie natürlich ist Israel dem von Naito sehr, sehr ähnlich. Also die Systeme, die wir spielen, dieses Lesen von Spielsituationen und das schnelle Spiel, das hat er alles übernommen. Ich würde sagen, er hat ein bisschen noch seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Ich würde es nicht sagen verbessern, sondern halt eine andere Richtung gelenkt, weil ihm die vielleicht besser gefällt. Wird man sehen, ob die jetzt dann besser ist oder nicht. Er versucht da auch schon seine eigenen Sachen noch mit reinzufließen. Das heißt, er ist nicht einfach nur ein Kopierer von dem, was Naito gemacht hat. Er ist auf jeden Fall ein bisschen aktiver auch an der Seitenlinie. Er sagt einem auch mal, was Sache ist. Naito war da immer ein bisschen ruhiger und hat dann eher die Spieler machen lassen und dann halt am nächsten Tag darüber geredet ein bisschen. Und Israel ist da auch im Spiel, sagt er die Sachen und nimmt auch mal eine Auszeit dafür. Israel hat auch noch ein bisschen versucht, so dieses Mannschaftsgefüge, also dieses Untereinander, ein bisschen stärker zu beeinflussen, als Naito das gemacht hat. Und da jetzt auch so quasi so, ja, man hat es so Kapitäne genannt, also unterschiedliche Kapitäne für unterschiedliche Sachen, dass jeder in der Mannschaft sozusagen eine Rolle hat und dass immer jeder weiß, an wen er sich wenden muss mit irgendeiner Sache. Vor allem bei so einer langen Saison, wie wir sie haben, ist es sehr wichtig, dass wir da untereinander immer wissen, wer was macht und wer für was zuständig ist.
Wer ist denn Kapitän wofür?
haben wir unterschiedliche Sachen. Abseits des Feldes hatten wir zum Beispiel Dresscode-Captain, das war Luis. Musikkapitän war Maodo zum Beispiel. dann hatten wir auf dem Feld unterschiedliche Rollen. Es hatten einige Spieler, sollten dafür sorgen, dass auf dem Feld oft, also das war ich, dass der Huddle oft gemacht wird, also dass man untereinander immer spricht dann. Dann hatten wir Jonas, der Kapitän für Energie war, also solche Sachen.
Ja. Sehr cool. Nochmal kurz zu dir. Du hast über Naito gesprochen. Wie war dein erster Eindruck? Da kommt einer aus Spanien, der ist über 70. Ich vermute mal, den kanntest du vorher nicht, auf einmal steht er vor dir. Was waren deine ersten Gedanken?
Das ist ganz lustig, dass du das ansprichst. Mein erster Kontakt mit Naito war, dass er mich verwechselt hat. Er dachte, ich wäre Franz. Und dann hat er quasi mit mir geredet und mich nach meinem Bruder gefragt. Und ich war verwirrt, weil ich nicht. Ich habe keinen Bruder. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir beide herausgefunden haben, dass wir aneinander vorbeireden. Das heißt, das war so der erste Eindruck. Da war ich auch noch nicht, glaube ich, auf seinem Schirm, weil ich dann noch NBBL gespielt habe und noch nicht bei den Profis mittrainiert habe. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Und als ich das erste Mal trainiert habe, habe ich halt gemerkt, was für ein ruhiger Typ er ist und was für ein Verständnis er einfach hat von Basketball, einfach als generelles. Also nicht nur von irgendwie dieses Spiel lesen, sondern auch von Tempo, von wie man das Spiel beeinflusst auf unterschiedliche Sachen, auf unterschiedliche Art und Weise. Er hat immer extrem viel geredet während ein Training. Das heißt, das Training hat sehr lange gedauert, oft. Aber es war jetzt nicht anstrengend, weil er halt oft das Training unterbrochen hat und einfach Sachen erklärt hat. Und es hat ein bisschen gedauert, weil er dann auch Anekdoten erzählt hat und so. Es war einmal sehr lustig, weil er dann auch so Witze erzählt hat, einfach zwischendurch. Und es war was Besonderes auf jeden Fall.
Und wie war es denn für dich, als er dich dann zum ersten Mal Anfang Oktober in so ein BBL-Spiel gegen Fechter reingeworfen hat?
Das war auf jeden Fall sehr cool. Vor allem zu Hause dann, meine Eltern waren da und das erste Mal die Chance zu bekommen, für den Verein zu spielen, aufzulaufen, wo man Basketball spielen gelernt hat und von dem man auch Fan war schon immer. Das war schon sehr cool.
Was, bist du auch so cool oder hast du dir in die Hose gemacht, weil du auch so nervös warst und aufgeregt warst, oder?
Das war am Anfang, als er dann den Namen gesagt hat, ich dann quasi reingekommen bin, war schon ein bisschen überwältigt von der ganzen Kulisse auch und von BL-Spielen. Aber dann, sobald man halt so ein bisschen anfängt zu spielen, legt sich das eigentlich, weil dann darf man, also dann denkt man halt nicht mehr so viel nach über das, was man macht, sondern macht halt einfach. Und weil man auch natürlich das Vertrauen hat, dass man einfach machen kann und alle einem das gesagt haben, ja, mach einfach dein Ding, wirf, kann nichts passieren. Dann macht man halt, spielt man halt Basketball, das weiß man ja in der Theorie, wie es funktioniert. Das lenkt einen ein bisschen ab.
Okay. Jetzt haben wir drüber gesprochen, wo du warst, was du bis jetzt gemacht hast. Wo soll es denn hingehen? Ich meine, es ist ja so, deine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und ist das Ziel, du hast jetzt Franz zweimal angesprochen, ist das Ziel, vielleicht auch mal in die NBA zu kommen, ist das Ziel, europäisches Ausland, oder kannst du dir, du schwärmst ja förmlich von Alba, gar nicht vorstellen, jemals für einen anderen Club zu spielen, lass mal raus.
Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass man immer für einen Verein spielt, also das weiß ich schon und wird sich auch zeigen in der Zukunft, wie das weiterläuft. Im Moment bin ich sehr glücklich hier und bin sehr glücklich mit der Entwicklung, die ich nehme, die ich auch nehmen kann und die Rolle, die ich habe. Will mich natürlich weiter verbessern und an mir arbeiten und bin jetzt nicht irgendwie zufrieden, hier mit 21 für Alba zu spielen, sondern will mich auch weiterentwickeln, aber mache mir nicht irgendwie Druck. Ich will in die NBA, wie du jetzt gesagt hast, will irgendwie woanders spielen, sondern ich mache einfach mein Ding und gucke dann, wo das hinführt und mal gucken.
Tauschst du dich denn noch mit Franz aus? Der ist ja da drüben. Ich kann mir doch vorstellen, der macht dir doch den Mund wässrig.
Okay, er ist ja nicht derjenige, der die Entscheidung trifft. Aber natürlich habe ich mit Franz Kontakt gehabt, der war jetzt auch im Sommer hier und da hab ich ihn auch ein bisschen ausgefragt halt über dieses NBA-Leben und wie das da so ist. Und das ist noch schon mal was ganz anderes auf jeden Fall, als das hier in Europa ist. Und aber ich habe da jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, Druck.
Naja, so nicht. Jetzt haben wir darüber gesprochen, ihr seid Meister geworden. Was hast du dieser Mannschaft gegeben, was sie ohne dich nicht gehabt hätte?
Ich glaube, so ein bisschen über die Saison gesehen, ein bisschen Konstanz, weil wir natürlich auch viele Verletzungsprobleme hatten, viele Ausfälle. Man musste auch mal Leute schonen. Und ich habe eigentlich die ganze Saison über bis auf meinen Corona-Ausfall spielen können. Und der Mannschaft da einfach ein bisschen diese Konstanz geben können, auch auf mehreren Positionen zu spielen, jetzt 2 und 3, dann auch als Suso und Luis beide ausgefallen sind, habe ich ja auch viel 3 in der Euroleague gespielt und gegen stärkere Gegner auch gespielt und da auch guten Job gemacht, vor allem in der Defense war ich jetzt nicht irgendwie ein Loch, sondern ich habe da meine Gegenspieler vor mir halten können. Ich habe einfach meinen Job gemacht so ein bisschen und ich glaube, das war sehr wichtig, vor allem in diesen Phasen, wo es mal schwierig war.
Ja, du hast es ja angesprochen, es waren viele schwierige Phasen in Anführungszeichen mit Verletzungen für euch, mit Corona, mit diesem wahnsinnigen Doppelprogramm und trotzdem war die Mannschaft hinten raus überragend gut. Woran lag es?
Na, das hängt auch ein bisschen so mit der Philosophie zusammen, die Aito angefangen hat hier zu prägen, dieses, dass man nicht die Spiele spielt, um in erster Linie zu gewinnen, sondern um sich zu verbessern und weiter an den Dingen zu arbeiten. Das heißt, wir haben vor allem in der Phase, wo wir halt nicht trainieren konnten, weil wir einfach keine Zeit haben, die Spiele genutzt, um zu trainieren und uns weiterzuentwickeln. Und da nie das Ziel aus den Augen verloren, am Ende der Saison am bestmöglichen dazustehen. Auch wenn das halt manchmal dann unter der Saison heißt, dass man in einigen Partien vielleicht, die man hätte gewinnen können, vielleicht ein bisschen, vielleicht verliert, weil man ein paar Sachen ausprobiert und an Sachen weiterarbeitet. Und das hat uns am Ende geholfen, dass wir immer auch alle daran geglaubt haben, vor allem, auch wenn es mal nicht so gut lief, und an diesen Weg und an dieses System geglaubt haben.
Was tust du dafür, dass du immer besser werden wirst? Machst du Zusatzschichten, guckst du die Spiele, die du gespielt hast, 24 Mal an, guckst du direkt auf den nächsten Gegner, auf gegen die du spielen kannst? Holst du dir Rat von wem?
Sind auch mehrere Sachen natürlich. Ich gucke natürlich die Spiele danach immer an, jetzt nicht 24 Mal, aber ich gucke mir die an und gucke mir an, vor allem halt jetzt nicht aus der Sicht von jetzt einem Basketball-Fan vielleicht, sondern halt guck, was ich in den Situationen mache und wie ich das vielleicht besser machen kann. Dann haben wir natürlich noch die Videobesprechung mit unseren Trainern danach, wo wir auch jeder noch einzelne Clips bekommen, wo Thomas uns dann immer sagt, was wir besser machen können. Dann natürlich das Individualtraining mit Carlos, was ich immer vor dem Training mache und unter der Saison ist dann gar nicht so viel Zeit, individuell noch irgendwie viele Sachen zu machen, sondern muss bei den Spielen ready sein und da quasi seine Chancen nutzen und auch Sachen ausprobieren. Und das muss man mit Selbstvertrauen machen.
Guckst du denn speziell auch Spieler an, die deine Position spielen, die dann vielleicht in der Euroleague oder in der NBA aktiv sind, um da von denen mal was zu lernen? Alleine vom Zugucken?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich gegen Leute spiele, mache ich das. Also man spielt ja dann eigentlich immer halt auch gegen Leute, die auf der eigenen Position spielen. Und da kann man sich dann auch, vor allem, wenn man auf dem Feld steht, mit Gegnern viel von abgucken, wie sie einfach an Spots kommen auf dem Feld und sich freimachen oder Blöcke setzen oder so. Was einem nochmal was hilft, weil man das vielleicht auch, wenn man das von außen so beobachtet, nicht so merkt, wie gut eigentlich einige Leute halt darin sind, die Verteidigung ein bisschen zu cheaten quasi, weil die Verteidigung natürlich auch oft auf Euroleague-Niveau weiß, was man machen will und sie finden halt trotzdem einen Weg, dann den Ball an dem Spot zu bekommen.
Wer beeindruckt dich da so am meisten im Moment, wenn du gerne zuschaust, um von dem was zu lernen?
Nika Lattes auf jeden Fall, ist jetzt zwar nicht meine Position, aber das ist immer sehr, sehr interessant, dem zuzugucken, weil der auch einfach das Spiel sehr gut unter Kontrolle hat, also das Tempo kontrolliert und immer weiß, was eigentlich für sein Team gerade am besten ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, Luke schaue ich sehr gerne zu und gucke mir da Sachen ab, auch wenn er jetzt mal eigenen Team spielt, aber ich glaube, dass das was Einzigartiges ist in Europa, wie er uns als Mannschaft helfen kann.
Olli hat es jetzt angesprochen mit den Spielern, die du so anschaust und wo du dir da was abschauen willst. Trotzdem bist du natürlich Malte Delo und dein eigener Spieler. Wo würdest du sagen, in welchen Bereichen zeichnest du ganz persönlich dich aus, auch mental?
Ja, ich versuche immer mit einer positiven Einstellung an jedes Spiel ranzugehen. Und das ist nicht einfach, vor allem bei so einer langen Saison, wenn man 4 Spiele in der Woche hat, dass man dann noch für jedes Spiel quasi mental bereit ist. Und das ist jetzt nicht nur ein Ding von mir, sondern von unserer ganzen Mannschaft, dass wir immer versuchen, mit Spaß an die ganze Sache ranzugehen und nicht irgendwie vor dem Spiel denken, ach scheiße, jetzt schon wieder ein Spiel, einfach nur hinter uns bringen und dann nach Hause, sondern wir versuchen immer auf dem Spielfeld zusammen Spaß zu haben und schönen Basketball auch zu spielen, weil sonst wird das Ganze ein bisschen öde einfach und es ist schwer, sich dann zu fokussieren. Für mich persönlich ist auch wichtig, dass ich im Moment ja noch nicht so eine große Rolle mit dem Ball habe und jetzt der übelste Scorer bin oder so, dafür haben wir andere Leute im Team. Ich versuche einfach immer die kleinen Dinge richtig zu machen. Also da sind auch immer Israel sehr wichtig, also offensiv Rebounds, Offensivfouls annehmen, in der Defensive einen Stop holen. Auch gut ausboxen. Also die vor allem als junger Spieler sind solche Kleinigkeiten einfach, dass man konstant solche Sachen richtig macht und dann nicht negativ auffällt, sondern eher positiv auffällt, sehr wichtig.
Du hast ja am Anfang gesagt, es ist schwierig, immer positiv zu bleiben. Du versuchst dich entsprechend vorzubereiten. Wie hast du das für diesen Podcast gemacht? Du wusstest, dass Olli dabei ist. Wie hast du es geschafft, positiv hier reinzugehen? Ich würde es gerne wissen für mich, dass ich das in Zukunft besser hinkriege.
Na, ist immer schön, solche Podcasts mit zwei Hosts zu haben, die auch mit so viel Enthusiasmus und so viel Spaß an den Sport rangehen.
Jetzt kannst du deine Kontonummer am Ende Podcast durchgeben und beweisen, dass du wieder ein Profi.
Nein, natürlich jetzt im Moment ist die Saison vorbei und da auch nochmal über die Saison quasi so zu reden, hilft einem natürlich auch selber ein bisschen das Ganze Revue passieren zu lassen, weil man das ja sonst auch nicht so aktiv vielleicht macht. Und deswegen ist das auch ganz gut jetzt für mich hier.
Du hast auch gesagt, dass du den Ball nicht so viel in deinen Händen hältst. Im Moment offensiv würdest du gerne da mehr Verantwortung übernehmen, vielleicht auch mal öfters Ballhändler im Pick and Roll sein zum Beispiel.
Natürlich, das ist mein Ziel und auch hoffentlich der nächste Schritt. Aber ich glaube, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Also dass es jetzt nicht so ist, dass ich auf einmal dann den Ball habe und dann nur noch die Entscheidung treffe, sondern es wird hoffentlich immer mehr werden und auch hoffentlich immer besser werden natürlich. Das ist erstmal die Voraussetzung dafür. Und das ist natürlich das Ziel, dass man die Sachen auch besser machen kann, dass man dann auch auf höchstem Niveau Verantwortung übernehmen kann.
Es ist ja, man sagt ja immer so die geflügelten Worte, aber es ist auch wirklich was dran. Es ist ja einfacher, nach oben zu kommen, als immer auch oben zu bleiben. Klar, redet über Spaß, über positive Vibrations, die man mitbringen muss. Aber nutzt es nicht auch irgendwann ab? Wie schafft man das, dass man da auch mal wechselt? Dass man, geht ihr da mal Bowling spielen oder macht ihr was weiß ich, Teamabende? Was passiert, damit es nicht abnutzt, damit es nicht langweilig wird? Weil es muss ja immer irgendwie so eine Stimmung da sein, dass man zusammen Spaß hat, um das eben das auch auf dem Court dann wieder zu finden.
Ich würde sagen, das fängt beim Training an. Also wir haben immer auch da ist Luke sozusagen der Anführer, dass wir viel Spaß haben im Training, auch viel Scheiße labern einfach und uns gegenseitig ein bisschen auch so Späße übereinander machen. Und aber dann am Ende trotzdem beim Training fokussiert sind, also sozusagen so ein Mittelding daraus finden, dass das quasi nicht nur harte Arbeit ist, sondern auch Spaß macht. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch abseits des Feldes, wie du gesagt hast, Sachen machen. Und man versucht dann häufig halt, dadurch, dass wir nicht so viel Zeit haben jetzt für so einen Bowling-Abend oder so vielleicht, weil wir auch nicht so oft zu Hause sind, versuchen wir dann unterwegs oft, jetzt zum Beispiel, als wir in Istanbul waren, sind wir zusammen abends essen gegangen und haben da quasi fast den ganzen Tag zusammen verbracht alle und versuchen immer solche Gelegenheiten, wenn wir irgendwo sind, auch mitzunehmen, um zusammen was zu machen. Jetzt in Berlin was essen zu gehen, vielleicht auch, wenn man mal Zeit hat. Aber da ist man dann auch vielleicht mal ganz ganz froh, wenn man zu Hause ist und mit der Familie sein kann, mit der Freundin sein kann. Das heißt, das ist immer schwer, da so eine Balance zu finden.
Die Ansprüche werden natürlich auch höher, wenn man das Double gewinnt, wenn man eine ordentliche Euroleague-Saison spielt. Nächstes Jahr steht, die Saison steht schon wieder vor der Tür. Wie kann man mit diesem Druck umgehen? Woran müsst ihr denn eigentlich als Team noch arbeiten? Aber wenn man dir zuhört, eigentlich ist ja schon alles nahezu perfekt bei euch.
Na, das würde ich so nicht sagen. Perfekt ist es auf jeden Fall nicht. Wir hatten jetzt auch, obwohl wir jetzt natürlich gewonnen haben, viele Dinge, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie wir wollten, vor allem auf dem Feld. Also Systeme, die nicht so geklappt haben, an denen wir jetzt auch nächste Saison, denke ich, arbeiten werden. Natürlich wird sich auch Israel da Gedanken machen, wie wir das vielleicht besser machen können, dass die Sachen besser funktionieren. Und dieser Druck jetzt, dass man dreimal hintereinander gewonnen hat und dann nächste Saison natürlich wieder gewinnen will, das ist natürlich was schwer ist, vor allem, weil man jetzt ja vor allem in Deutschland auch so eine andere Mannschaft hat wie Bayern, die ja eigentlich jedes Jahr als, würde ich mal sagen, als Favorit ins Rennen gehen. Und wir versuchen da immer nicht so ans Ende zu gucken, sondern immer von Tag zu Tag zu gucken und uns da zu verbessern. Und das hat auch ein bisschen halt so Aito angefangen, dieses, man muss nicht gewinnen, sondern es geht darum, besser zu werden. Und das betont auch Israel immer, man kann auch verlieren. Es ist wichtig, wie man verliert. Also, dass man diese Sachen trotzdem macht und dass man trotzdem zusammenspielt. Und vor allem über so eine Euroleague-Saison lernt man ja auch zu verlieren. Vor allem wir sind jetzt noch nicht da so ein Euroleague-Team gewesen die letzten Jahre. Und da verliert man dann auch sehr viele Spiele. Und da lernt man auch damit umzugehen.
Ich gebe uns mal ein Beispiel. Das dritte Spiel in den Finals. Ihr kriegt richtig einen, auf Deutsch gesagt, auf den Arsch zu Hause. 60-90 gegen die Bayern. Was passierte, nachdem die Uhr abgelaufen ist und ihr 60-90 verloren habt? Was passierte da bei Alba Berlin?
Wir sind alle in die Kabine gegangen und dann waren wir eigentlich erstmal die Spieler unter uns. Und dann hat Luke eigentlich recht schnell das Wort ergriffen. Und da haben wir eigentlich schon da über die mentale Einstellung geredet, die wir brauchen, um so eine Serie gegen Bayern zu closen. Und die hatten wir nicht an dem Tag. Es war mental schwierig für uns, dieses dritte Spiel vor ausverkaufter Halle. Und auch wenn man das nicht will, aber natürlich alle um einen herum reden davon, ja, und wenn ihr dann gewinnt, dann habt ihr es jetzt geschafft, 3-0, und ihr werdet ja auf jeden Fall gewinnen. Wir haben natürlich vorher mal alle gesagt, es ist schwierig und so, aber trotzdem ist es einfach mental, vor allem wenn man auch vorher jeweils 3-0 gewonnen hat, schwierig in so ein Spiel dann reinzugehen, weil man natürlich gegen ein Team spielt, das nichts mehr zu verlieren hat und was dann auch so ein bisschen ohne Verantwortung spielt. Also es ist einfach einfacher zu spielen, wenn man weiß, keiner erwartet mehr, dass man gewinnt. Und dann hat Bayern einfach mit sehr viel Energie gespielt und wir hatten keine Energie, und das hat halt Luke gesagt. Und das musste sich ändern für das nächste Spiel. Und da haben wir dann eigentlich uns da schon sozusagen fokussiert für diese nächste Aufgabe. Und ja, Mauro hat auch ganz gut gesagt, wir können nicht erwarten, gegen so ein Team wie Bayern 3-0 zu gewinnen. Das passiert nicht. Also man kann gegen so ein Team verlieren. Es war jetzt nicht der Weltuntergang. Es war wichtig, wie wir danach auftreten.
Also es ging ganz, ganz schnell wieder aus euren Köpfen raus. Im Prinzip schon in der Kabine nach dem Spiel.
Ja.
Stark.
Jetzt hat Olli ja auch schon so die nächste Saison angesprochen. Du hast auch Euroleague angesprochen. Jetzt haben wir wieder eine Saison ohne russische Teams. Klar, mit Partizan, Valencia und Bologna kommt da keine Laufkundschaft dazu. Aber wäre das aus deiner Sicht der nächste Schritt für Alba, ein Playoff-Team in der Euroleague zu werden?
Ja, natürlich. Ich meine, wir waren jetzt diese Saison schon nicht so weit davon entfernt. Ich glaube, es waren zwei Siege, die uns am Ende gefehlt haben.
Zwei Siege gegen die Bayern.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall etwas, was wir natürlich auch erreichen wollen. Aber es ist alles andere als einfach. So eine Euroleague-Saison gegen so gute Teams, da muss sehr viel für uns laufen, dass wir das schaffen. Und aber trotzdem wissen wir, wie gut wir sind und wissen, wie gut wir sein können. Und das ist auf jeden Fall der nächste konsequente, logische Schritt.
Zum Schluss, Malte, müssen wir noch ein bisschen die auf den Zahn fühlen. Wir wollen dich auch so noch ein bisschen kennenlernen. Wenn du schon keinen zweiten Vornamen hast, hat Malte Delo so einen Spitzname. Weil Malte kann man ja auch schlecht abkürzen. Mali klingt ja auch scheiße.
Ja, das ist schwierig. Nils hat so Malle. So ein bisschen Malle ein bisschen etabliert. Aber ansonsten gibt's da nichts. Nee.
Ist ja auch nicht schlimm. Dann liest man und hört man, dass du ein Gartenliebhaber bist. In den Corona-Pandemie-Zeiten hast du wohl ganz gerne im Garten mit den Eltern gearbeitet, kann das sein?
Naja, also ganz gerne, weiß ich jetzt nicht. Es war eher so, dass ich halt sowieso nichts zu tun hatte und dann haben meine Eltern gesagt, ja, wir haben hier ein paar Arbeiten und dann konnte ich halt schlecht Nein sagen, weil ansonsten kann ich immer so sagen, so, ja, wir sind viel unterwegs, ich muss mich dann ausruhen, muss regenerieren und da waren dann die Ausreden vielleicht weg. Und es war dann auch eine ganz, ganz gute Ablenkung einfach von dieser Quarantänezeit. Aber ansonsten habe ich jetzt im Garten nicht so viel zu tun. Ich habe da jetzt auch keine Sachen gepflanzt. Ich habe eigentlich nur Löcher gegraben.
Jetzt wollte ich vermitteln, weil Stefan vor kurzem umgezogen ist und sicherlich noch auch noch Tätigkeiten hatte in seinem eigenen Garten. Aber das klang jetzt nicht so, als wenn du jetzt der Fachmann da bist.
Ja, nee, vielleicht sollte man da doch lieber eine professionelle Firma engagieren.
Ja, weil mein Sohn ist wie Malte, der hat auch immer eine Ausrede, warum er nichts machen kann.
Was machst du sonst, wenn du dich nicht mit Basketball beschäftigst? Was sind so deine Hobbys? Oder machst du 24/7 Basketball?
Naja, jetzt in der Offseason natürlich nicht. Ich spiele gerne Volleyball, also vor allem Beachvolleyball. Meine Eltern habe ich da auch viel früher gespielt. Wir sind immer im Sommer an der Ostsee gewesen und da habe ich mit Freunden viel gespielt. Ja, ansonsten nutze ich natürlich jetzt das gute Wetter, um draußen einfach mal mit Freunden, die man sonst nicht so viel sehen kann, was zu machen. Und da irgendwie den Sommer halt auch benutzen, um ein bisschen Abstand zu bekommen vom ganzen Basketball und mal nicht an den Basketball zu denken.
Jetzt zu Hause, ich mache mit der nächsten Frage den Olli. Worauf fährst du kulinarisch ab?
Kulinarisch?
Kulinarisch. Was isst du gerne? Was schmeckt dir? Was magst du?
Auf jeden Fall muss ich Döner sagen. Kommt auch unter der Saison ein bisschen zu kurz. Werde ich jetzt viel essen. Worauf fahre ich kulinarisch ab? Thüringer Klöße. Meine Eltern oder mein Vater kommt aus Thüringen. Mag ich sehr gerne. Fisch. Meine Mutter kommt von der Ostsee. Das ist alles von meinen Eltern, glaube ich, ein bisschen so vorgegeben schon. Und jetzt von Berlin der Döner.
Kannst du kochen?
Wusstest du, dass 9 der 10 besten Dönerläden Deutschlands in Berlin sind?
Ja, wo sonst?
Und der einzige Dönerladen, der nicht in Berlin ist, der ist auf dem 10. Platz. Das heißt, die Top 9 Dönerläden Deutschlands sind aus Berlin. Nur mal, weil du ja immer so kulinarisch so tust, als ob du die Koryphäe wärst, wollte ich dir dieses nutzlose Nerdwissen mal hier noch reindrücken.
Wieder was gelernt. Die können wir alle mal besuchen. Wenn wir Malte in Berlin besuchen, dann würden wir alle 9 abklappern, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Kannst du kochen?
Würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich koche, aber ich entweder folge ich nur Rezepten und versuche, dass irgendwie am Ende was Passables rauskommt, oder ich koche nur für mich und dann ist es sowieso egal, wie es schmeckt. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie irgendwas Tolles. Ich kann Nudeln und ansonsten ein paar Sachen, Curry oder so mache ich mal ab und zu mit meiner Freundin, aber
da muss man ja auch. Ist ja noch jung, kannst du ja noch lernen.
Ich würde sagen, du bist dann wie Olli. Olli kann auch nicht kochen, Olli kann nur erhitzen.
Ich kann erhitzen und gut essen, kann ich. Du wohnst noch zu Hause oder wohnst du alleine?
Ich wohne in einer WG.
In der WG, oh. Wie groß, wer ist dabei? Haben die auch Bock auf Basketball oder sind die sportlich nicht so affin?
Nee, ist meine Freundin und noch ein Freund aus der Schulzeit, der auch Basketball gespielt hat.
Ich dachte schon gerade, ich wohne mit meiner Freundin zusammen und sage, ich wohne in der WG. Ist natürlich
dann Nein, das hat sich nach der Schulzeit einfach angeboten, hier in den WG zu ziehen, weil die Eltern ausgezogen sind. Und
Noch so 2, 3 Kleinigkeiten. Was ist mit Musik? Worauf stehst du? Was läuft bei euch in der WG?
Ich höre viel Hip-Hop, sowohl amerikanisch als auch deutsch. Meine Freundin viel so Rock mehr und mein Mitbewohner so Metal, glaube ich, mehr sowas. Das heißt, eine bunte Mischung.
Aber echt. Genau, aber der Musikkapitän Marodo wäre wahrscheinlich am ehesten mit deiner Auswahl einverstanden, richtig?
Ich glaube, mit meiner Freundin, mit der auch. Also da glaube ich, sind die auch auf einer Wellenlänge.
Aber beim Metal würde Marodo sagen, Cut, ne?
Ich glaube ja. Also so gut kenne ich dann den Musikgeschmack von Marodo nicht. Hat er auf jeden Fall noch nicht in der Kabine gespielt. Würde mich auch überraschen.
Was ist so mit Filme? Was ist so mit Büchern?
Ja, Filme bin ich ein bisschen, glaube ich, ungebildet. Also sagt Marodo auch immer, Marodo ist auch ein großer Filmekenner. Und ja, ich habe viele, viele Filme einfach nicht geguckt gehabt, habe jetzt auch ein bisschen angefangen, ein paar Filme zu gucken. So, was war das letztens? Shutter Island habe ich geguckt. Das sind so einfach so Sachen, so die Marodo auch empfohlen hat, weil Marodo dann sagt, so die muss man gesehen haben und so. Ja, bei Filmen habe ich immer nicht so viel geguckt. Ich habe eher Serien geguckt, weil ich das irgendwie, ich finde es irgendwie interessanter, so lange Geschichten zu verfolgen.
Hast du da einen Tipp?
Ja, lesen tue ich auch.
Hast du einen Serientipp?
Ja, House of Cards. Das ist eine sehr gute Serie.
Okay, gut.
Vor allem die ersten vier Staffeln, würde ich sagen, sind grandios.
Die gucke ich mir heute Abend mal an. Und lesen?
ja, lesen tue ich auch. Ich habe Game of Thrones habe ich jetzt diese Saison angefangen zu lesen. Und habe auch früher immer viel gelesen. Also ich glaube, die Harry Potter Bücher habe ich alle dreimal gelesen, mindestens. Und ja, auch andere Sachen. Mark Elsberg finde ich ist ein sehr guter Autor. Habe ich auch, vor allem mit Blackouts habe ich da angefangen. Mhm. War auch sehr gut, ja.
Ja, guck mal, jetzt haben wir kulinarische Tipps, Hörtipps, Serientipps. Was fehlt noch, Stefan?
Weiß ich nicht, was gibt's?
Kleidung, bist du einer, der gerne shoppen geht oder kauft die Freundin für dich ein? Oder?
Nee, also
war jetzt eigentlich ich erwischt. Also
ich habe früher schon nicht so richtig viele, viele Sachen immer gekauft. Ich habe eigentlich immer recht oft die gleichen Sachen angezogen. Auch von Alba viel. Ziehe ich viel an, werde ich auch mal von den anderen ein bisschen belächelt. Aber ich gebe einfach nicht so, oder also vor allem nicht die Zeit investiere ich, um da shoppen zu gehen.
Das macht dich sympathisch. Ich finde Leute, die einen übermäßigen Wert auf Kleidung legen, weiß ich nicht. Habe ich, also mich, ich finde, es macht sich sympathisch, so Ende aus.
Zum Schluss, wenn du einen Tag Zeit hättest, welchen prominenten Menschen, mit wem würdest du gerne mal so einen Tag verbringen? Freundin hört weg, kann auch eine Frau sein, eine Schauspielerin.
Das ist eine gute Frage. Eigentlich hätte ich, ich glaube, ich würde mal gerne mit Angela Merkel reden. Oh. Einfach so über ihre Erfahrungen, weil hier kann er jetzt auch frei reden, glaube ich, über ihre Erfahrungen in der Politik und auch über die Erkenntnisse, die sie da gesammelt hat. Wäre, glaube ich, sehr interessant.
Und deine Freundin würde auch nicht eifersüchtig werden?
Ich hoffe nicht.
Malte, das aber war... Aber Angela Merkels Mann würde eifersüchtig werden. Das ist das Problem.
Das glaube ich auch nicht.
Das werden wir nicht rauskriegen. Aber vielleicht klappt das ja mal irgendwann mal mit so einem Date. Angela Merkel und Malte Delo. Da würde ich gerne Mäuschen spielen.
Ja, das würdest du gerne. Das glaube ich.
Genau. Malte, danke für deine Zeit. Was passiert noch? Bist du wieder, wann ist euer erster Trainingstag? Wann geht's wieder los?
Ich glaube, der erste offizielle Trainingstag ist erst am 22. August.
Okay, eine lange Zeit. Was machst du bis dahin noch?
Ja, ich bin jetzt den Juli über, also ich habe jetzt trainiert noch ein bisschen und dann bin ich bis zum Ende des Julis eigentlich im Urlaub. Und am 1. August, glaube ich, werde ich dann wieder anfangen zu trainieren.
Da brauchen wir natürlich den Reisetipp. Wo geht's hin? Dann haben wir das auch noch abgehakt.
Nach Hiddensee in die Ostsee.
Nach Hiddensee in die Ostsee. Da braucht man nicht mit 5 Millionen Menschen am Flughafen zusammenstehen. Das ist ganz praktisch.
Ja, das hoffe ich.
Malte, dann wünschen wir dir einen schönen Sommer, eine gute neue Saison. Alles, was du dir wünschst, soll in Erfüllung gehen. Auch ein Treffen mit Angela Merkel. Und das Wichtigste, bleib gesund, ne?
Ja. Dankeschön, dir auch.
Vielen lieben Dank, Malte. War ein toller Podcast und halt die Ohren steif. Und alles andere hat Olli eh schon gesagt, wie immer.
Genau.
Danke, macht's gut.
Von uns beiden doppelt besser. Alles klar, das war Talking Basketball mit dem dreifachen deutschen Meister Malte Delo und dem zweimaligen BBL-Coach des Jahres Stefan Koch. Eva, müssen wir auch mal einen Preis gewinnen mit diesem Podcast, Stefan.
Dass du auch mal was hast, was du vorzeigst.
Ja, damit ich auch mal was habe. Ja. Ich habe mal beim Preisaufschreiben einen so einen aufblasbaren Wasserball gewonnen. Das war das Einzige, was ich in meinem Leben, glaube ich, gewonnen habe.
Hast du davon ein Foto gemacht, dass wir das mal irgendwo posten können?
Habe ich leider nicht mehr. Da war ich klein. Nein, in diesem Sinne. Es gibt wichtigere Leute als ich. Und alles Gute. In 14 Tagen haben wir uns wieder ein neuer Gast. Wir freuen uns drauf. Stefan, dir alles Gute. Und wir essen bald mit Malte einen Döner in Berlin.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.